Ihr Lieben, manchmal bekommen wir Überraschungen, bei denen wir nicht so genau wissen, ob wir uns darüber freuen sollen oder eher nicht. Die Schüler unter uns kennen das, eine eigentlich ganz gute Note bei einer Schulaufgabe, bei der aber nur ein halber Punkt zu einer noch besseren Note fehlt. Die Älteren unter uns kennen das auch. Ein Arztbericht, der zwar die schlimmsten Befürchtungen nicht bestätigt, aber Probleme aufzeigt, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie haben. Vielleicht jetzt in dieser Zeit die Ankündigung eines ersehnten Besuchs, aber genau zu einer Zeit, die eigentlich überhaupt nicht passt. Sollen wir uns freuen? Nun, in unserem Predigttext geht es um eine Überraschung, über eine überraschende Nachricht, bei der auch nicht so ganz klar ist, ob sich die Empfängerin dieser Nachricht darüber freuen soll. Wir betrachten heute Marias Adventsüberraschung, so habe ich das überschrieben. Also eine überraschende Botschaft, die überraschende Botschaft, die der Engel Gabriel der Jungfrau Maria überbrachte, als er ihr ankündigte, dass sie Jesus zur Welt bringen wird. Deswegen eine Adventsüberraschung, eine Botschaft des Wartens und der Erwartung auf die Ankunft des Herrn Jesus Christus. Letzte Woche haben wir im ersten Teil aus Lukas 1 bedacht, wie der Engel Gabriel dem frommen Priester Zacharias im Tempel in Jerusalem erschienen war und ihm angekündigt hatte, dass er trotz seines hohen Alters und seiner eigentlich unfruchtbaren Frau Elisabeth Vater werden würde. Elisabeth würde ein Kind bekommen und dieser Sohn sollte Gott auf wunderbare Weise dienen. Die Überraschung für Zacharias war damals groß und er konnte das nicht wirklich glauben. Er forderte den Engel heraus, ihm ein Zeichen zu geben, um zu zeigen, dass das wirklich wahr ist, was er sagt. Und für seinen Unglauben wurde er gestraft und er blieb stumm, bis dann das Kind geboren werden würde. Unser heutiger Predigttext berichtet von einer in mancherlei Weise noch größeren Adventsüberraschung, die für die Betroffene nicht nur mit Freude einherging, wie das bei Elisabeth sicherlich der Fall war, sondern auch große Schwierigkeiten für sie mit sich bringen würde. Unser Predigttext findet sich im Lukas-Evangelium in Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Ich möchte diesen Text mit uns in vier Abschnitten betrachten. Ihr seht den auch im Gottesdienstblatt in diesen vier Abschnitten abgedruckt. Und das sind dann auch die vier Punkte dieser Predigt. Wir wollen zuerst einen Blick werfen auf eine überraschende Empfängerin dieser Botschaft. Dann wollen wir etwas länger über diese überraschende Botschaft an sich nachdenken. Dann werden wir hören, wie Maria von Gabriel eine überraschende Erklärung bekommt. Und schließlich werden wir ihre überraschende Reaktion sehen. Und bevor wir nun diesen Text miteinander betrachten, möchte ich noch einmal mit uns beten, dass dieser Text wirklich zu uns und zu unseren Herzen spricht. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir und seit deinem heiligen Wort und wir wissen, wie leicht es für uns ist, über bekannte Texte einfach hinwegzulesen. Ja, und ich möchte dich bitten, dass wir das heute nicht tun. Ich möchte dich bitten, dass wir nicht mit der Einstellung an dein Wort kommen, dass wir ja schon alles wissen, sondern dass wir Acht haben auf das, was du uns heute zu sagen hast. Ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist mich befähigst, treu das zu predigen, was du gesagt haben möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist uns alle bereit machst, Acht zu haben, zu hören auf dein heiliges und irrtumsloses Wort, sodass dein Wort in uns Gutes ausrichten kann. Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. Ich lese uns den ersten Abschnitt, die Verse 26 bis 30, wo wir von einer überraschenden Empfängerin der Adventsbotschaft hören. Wir lesen hier: Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, das heißt verlobt war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Also gleich am Anfang lesen wir im sechsten Monat. Im sechsten Monat, was bedeutet das? Nun, das bedeutet, das ist der sechste Monat anknüpfend an das, was vorher berichtet worden war. Das heißt, der sechste Monat, nachdem Zacharias die Nachricht bekommen hatte, dass seine Frau Elisabeth schwanger sein würde. Sechs Monate später also taucht nun der gleiche Engel Gabriel, der sechs Monate zuvor dem frommen Priester Zacharias im Tempel in Jerusalem begegnet war, hier nun auf und verkündigt der Jungfrau Maria in Nazareth, dass sie schwanger werden wird. Das ist an sich schon sehr überraschend. Wir haben letzte Woche in der Predigt davon gehört, dass für 400 Jahre Gott geschwiegen hatte. 400 Jahre kein prophetisches Wort, keine Engelserscheinung, kein Wort von Gott, Stille. Und nach 400 Jahre, nachdem Gott zuletzt durch den Propheten oder zu dem Propheten Maleachi gesprochen hatte, war nun zum ersten Mal wieder ein Engel aufgetaucht und hatte Zacharias eine Botschaft gebracht. Und nur sechs Monate später taucht er wieder auf. Gabriel ist dabei ein Engel, der namentlich erwähnt wird. Das finden wir in der Bibel überhaupt nur zweimal, bei zwei verschiedenen Engeln. Und von Gabriel haben wir vor Lukas 1 nur ein einziges Mal gelesen. Da war er nämlich 700 Jahre vorher dem Propheten Daniel erschienen. Und hier erscheint er nun innerhalb von sechs Monaten zweimal. Diesmal erscheint er aber nicht da, wo man das erwarten würde. Nicht im Tempel in Jerusalem, einem frommen Priester. Jetzt erscheint er, wie wir hier lesen, einer jungen Frau, einem Mädel, in einem Provinznest. Nazareth, uns natürlich sehr bekannt, war so ein Provinznest, dass kein Mensch eine Ahnung hatte, wo das eigentlich war. Manchmal, wenn ich Leute an der Tür treffe und frage, wo kommst du her, dann sagen sie mir irgendeine Ortschaft in Bayern und meist schauen sie mich schon so an und wissen eigentlich, dass ich wahrscheinlich keine Ahnung habe, wo das ist. Ist ja meist auch so. Als Preuße habe ich keine Ahnung. Und so war das da. Und deswegen muss Lukas erklären, dass Nazareth in Galiläa liegt. Bei Jerusalem musste man nicht sagen, wo das liegt. Bei Nazareth war das notwendig. Und dann taucht er eben nicht nur dort in Nazareth auf, sondern eben auch noch einem Teenager. Man ist fast geneigt zu denken, hat sich Gabriel eventuell verlaufen? Falsche Adresse ins Navi eingegeben? Was macht er denn da? Was macht er denn bei der? Warum gerade im völlig unbedeutenden Nazareth? Und warum einer Frau, wo doch Frauen sowieso eigentlich nicht viel galten in der damaligen Zeit, und noch dazu einem Teenager, einem halben Kind? Und Gabriel hilft uns, Antworten auf diese Fragen zu finden. Denn er spricht zu Maria: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und als Maria sich dann erschrak und sich über diesen Gruß wunderte, da erklärt Gabriel nochmal: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Gnade. Das ist der einzige Grund, warum der Engel hier der Jungfrau Maria in Nazareth erscheint. In seiner freien Gnade hat Gott sich dazu entschieden, das zu tun, was nach menschlichem Gesichtspunkt keinen Sinn macht. Nicht? So wie einst das kleine, unbedeutende Israel von Gott erwählt wurde, um die Erlösung zu den Nationen zu bringen, so erwählt er hier nun als Empfängerin der Adventsbotschaft eine Jungfrau in einem Provinznest, um den Erlöser der Welt in diese erlösungsbedürftige Welt zu senden. Was uns überrascht und wo wir anfangen zu fragen, ja, aber was in Maria war es, dass Gott dazu brachte, genau sie zu erwählen, findet seine Erklärung eben nicht in Maria, sondern in Gott. Einem Gott, der Freude daran hat, nach einem ganz anderen Prinzip zu handeln. 1. Korinther 1 erklärt uns das. Was schwach ist vor der Welt, Das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Also was Maria hier erleben wird, das ist einzigartig, aber Maria an sich ist eine Frau wie du und ich. Nun, nicht alle von uns sind Frauen. Sorry, das war schlecht formuliert. Maria ist ein Mensch wie du und ich. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ein ganz normaler Mensch. Ein ganz normaler Mensch, der Gnade bei Gott gefunden hat. Wenn du heute als Christ hier bist, dann trifft diese Beschreibung auch auf dich zu. Ein Mensch, der Gnade bei Gott gefunden hat. Und alle anderen möchte ich ermutigen, dass sie diese Gnade noch finden mögen. Und die Predigt soll uns dabei helfen. Also wir lesen hier von dieser überraschenden Empfängerin einer überraschenden Botschaft. Und die überraschende Botschaft, von der lesen wir dann ab Vers 31. Hier spricht nun der Engel Gabriel zur Jungfrau Maria und sagt, Vers 31, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Nun, mir ist klar, dass diese Botschaft für die allermeisten von uns nicht sonderlich überraschend ist. Wir haben sie schon oft gehört, regelmäßig in der Advents- und Weihnachtszeit, vielleicht in unserer Bibellese selber schon oft gelesen. Und doch erklärt der Engel Gabriel hier konkret der Maria, fünf wichtige Dinge, die alle wirklich überraschend sind. Lasst uns über diese fünf Aspekte kurz nachdenken. Das erste ist, eine Jungfrau soll schwanger werden. Nun, das könnte man natürlich so interpretieren, dass jetzt ein Engel einer Jungfrau erscheint und sagt, wenn du da mal geheiratet hast und einen Geschlechtsverkehr hast, dann wirst du irgendwann schwanger werden. Ist an sich auch nett, aber das ist nicht das, was hier geschieht. Sie soll unmittelbar schwanger werden, als Jungfrau. Darum geht's hier. Das wird dann auch deutlich, weil Maria das genauso versteht. In Vers 34 fragt sie, wie soll das zugehen, da ich doch noch von keinem Mann weiß. Was nichts anderes bedeutet, als da ich noch mit keinem Mann geschlafen habe. Maria weiß, was der Engel hier ankündigt, das macht rein menschlich betrachtet keinen Sinn. Eine jungfräuliche Empfängnis. Das hat es weder zuvor noch danach je gegeben. Ja, also wenn jetzt dein Teenager dir irgendwann in misslicher Lage erklären wird, ja, ich bin durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Ja, das ist deine Ausrede. Sorry. Dem müssen wir keinen Glauben schenken. Und von daher stellt sich die Frage, warum sollten wir nun diesem Bericht Glauben schenken? Ist es nicht nachvollziehbar, dass viele Menschen erst einmal wirklich überrascht sind und sagen, das kann doch nicht sein? Nun, wer diesem Bericht nicht glaubt, der tut damit aktiv einige Dinge, die ich denke, nicht sonderlich weise sind. Das Erste, was er tut, ist, er sagt, dieser biblische Bericht ist erfunden. Lukas lügt. Er erklärt damit, dass Maria ganz eindeutig im klaren Widerspruch zu den biblischen Geboten gehandelt hat. Die Bibel lehrt sehr klar, dass Sex, das Geschlechtsverkehr, in den Schutzraum der Ehe von einem Mann und einer Frau gehört. Und was heute in der Gesellschaft weithin ignoriert wird, dieses biblische Gebot, das war dort damals ein sehr wichtiges Gebot, an das sich jeder gehalten hat oder sich halten sollte. Denn es stand die Todesstrafe darauf, wenn man entdeckt wurde, dass man schwanger war, ohne verheiratet zu sein. Das heißt, Die Jungfrau Maria würden wir sofort erklären zu einem unmoralischen Mädel, wenn wir sagen, dieser Bericht ist nicht wahr. Und wenn wir sagen, dass der Bericht nicht wahr ist und dass Maria natürlich durch einen Mann schwanger geworden ist, entweder durch Josef oder irgendeinen anderen unbekannten Mann, dann ist das, was sie in sich trägt, dann ist das Kind, das sie zur Welt bringen wird, nicht der Sohn Gottes. Er wäre dann komplett Mensch, von zwei Menschen gezeugt, Mensch und nichts als Mensch. Nun, seit 2000 Jahren glauben viele, viele Menschen diesem erstaunlichen Bericht. Menschen, die sonst keinem Teenager glauben würden, ich bin durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Weil wir erkennen, diese Botschaft, so überraschend sie ist, ist wahr. Sie wird hier der Jungfrau Maria angekündigt. Und dann sagt der Engel, dass sie einen Sohn gebären wird. Nun, darüber muss ich zugeben, habe ich immer hinweggelesen, bis ich den Text mal sorgfältig gelesen habe. Und dann habe ich gedacht, ist eigentlich auch cool. Wo finden wir eigentlich jemals eine Möglichkeit, quasi bevor die Schwangerschaft geschieht, schon zu wissen, welches Geschlecht das Kind haben wird. In der Regel müssen sich Eltern bis zum 4. oder 5. Schwangerschaftsmonat gedulden, bis dann der Ultraschall das Geschlecht des Kindes zeigt. Maria hatte noch keinen Ultraschall, aber sie hatte Gabriel. Und er verriet ihr schon vor der Empfängnis, dass sie einen Jungen zur Welt bringen würde. Und nicht nur das, dieser Junge, dem sollte Maria den Namen Jesus geben. Nun, dieser Name hatte eine besondere Bedeutung. Er heißt nämlich so viel wie Gott rettet oder Gott ist Rettung. Und kurze Zeit später erschien ein weiterer Engel, Josef, der drauf und dran war, Maria zu verlassen, weil er ihr nicht glauben konnte, dass sie jungfräulich schwanger geworden war. Und dachte, da muss ein anderer Mann im Spiel gewesen sein. Und er wollte gehen und dann erscheint ihm ein Engel. Und der Engel erklärt Josef wiederum auch, dieses Kind soll Josef heißen, Jesus heißen. Und erklärt dann Jesus, weil es der Gott ist, der gekommen ist, um Menschen zu retten aus ihren Sünden. Und diese Rettung, die haben wir alle nötig. Nicht Sünde ist ein biblisches Wort, das wirklich das größte Problem der Menschheit beschreibt. Wir Menschen sind von Gott geschaffen, um uns an ihm zu erfreuen, um unter seiner guten Herrschaft zu leben, aber wir alle rebellieren gegen ihn. Wir denken und wir sagen und wir tun immer wieder Dinge, die nicht im Einklang stehen mit dem, was Gott will, was Gott uns offenbart hat in seinem Wort. Wir ignorieren ihn. Und all das nennt die Bibel Sünde. Die Bibel lehrt uns, dass Gott eines Tages wiederkommen wird und dass wir eines Tages alle Rechenschaft ablegen müssen vor ihm. Als Sünder vor einem heiligen Gott. Und weil Gott ein gerechter Richter ist, werden wir als Sünder vor dem heiligen Gott nicht bestehen können. Es sei denn, dass wir zuvor unsere Sünden irgendwie loswerden, gerettet werden aus unseren Sünden. Und dazu soll dieses Kind kommen. Das würde Jesus, der Gott, der rettet, tun. Dazu erniedrigt sich Gott selbst und wird Mensch, wird als Baby geboren. Und da erniedrigt er sich weiter und geht den Weg hin zum Kreuz. Er stirbt stellvertretend für Sünder, sodass Gott gerecht sein kann und keine Sünde ungestraft lässt und doch uns gleichzeitig vergeben kann, weil Jesus unsere Schuld auf sich nimmt. Und die gerechte Strafe zahlt. Das Kind, das die Jungfrau Maria zur Welt bringen soll, würde also dieser Gott, der rettet, sein. Deswegen soll sie ihr Kind Jesus nennen. Und Gabriel verdeutlicht dann nochmal, falls es noch nicht klar geworden ist durch den Namen Gott, der rettet, dass dieser Jesus groß sein wird und Sohn des Höchsten genannt werden wird. Das ist der vierte Aspekt. Während Gabriel bezüglich Johannes angekündigt hatte, dass er groß sein wird vor dem Herrn, groß vor dem noch größeren Herrn, soll dieser Jesus einfach nur groß sein, der Größte. Ja, er soll der Sohn des Höchsten genannt werden. Und später im Text lesen wir, dass er Gottes Sohn genannt werden wird. Wiederum, das ist absolut erstaunlich. Ja, in Nazareth, da war niemand groß, da war niemand bedeutend. Nazareth, das war ein Kaff, da wurde man geboren und da starb man, ohne je irgendwas Bedeutendes getan zu haben. Das ist übrigens genau das, was auch die Menschen über Jesus dachten. Als Nathanael einst von Philippus erzählt bekam, dass sie Jesus getroffen haben und meint, das ist der, von dem die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Da sagt Nathanael, hä? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Gabriel sagt der Maria, dein Sohn wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Er allein ist wahrhaft von Geburt an Sohn Gottes. Wir sind von Natur aus Geschöpfe Gottes. Kinder Gottes müssen wir erst werden. Das beschreibt Johannes 1. Dass wir erst durch das Glauben an den einen Sohn Gottes selber zu Kindern Gottes werden können. Er ist immer Gottes Sohn. Und das bekennt Gott der Vater später selbst über Jesus bei seiner Taufe, wenn die Stimme aus dem Himmel erschallt, und später bei seiner Verklärung auf einem Berg. Jeweils verkündigt Gott, das ist mein lieber Sohn. Er ist der eine, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Sohn des Höchsten. Wahrhaft groß. Diese Wahrheit wird bis heute von vielen Menschen bekannt, trotz seines demütigen Anfangs und trotz seines demütigen Endes am Kreuz. Menschen erkennen bis zum heutigen Tag, er ist wahrhaft der Größte, der Sohn des Höchsten, Gottes Sohn. Und schließlich verkündet Gabriel der Maria auch noch, dass Gott der Herr ihrem Sohn den Thron seines Vaters David geben wird und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Nun, wir haben schon bei der Beschreibung der überraschenden Empfängerin dieser Botschaft gehört, dass sie verlobt war mit Josef, der abstammte vom König David. Aber die Herrschaft Davids, die war zu diesem Zeitpunkt schon 1000 Jahre her. 1000 Jahre. David war damals ein großer König gewesen und ihm war verheißen worden, dass ein Nachkomme von ihm für alle Ewigkeit auf dem Thron sitzen würde. Es war aber anders gekommen. Sein Nachkomme Salomo saß für eine Weile auf dem Thron und dann nicht mehr. Und die Kinder von Salomo, da gab es dann Streit, das Reich spaltete sich und irgendwann kamen die Feinde und das Nordreich wurde zerstört und später wurde das Südreich ins Exil verschleppt und später kamen die Römer und Israel war unter Fremdherrschaft. Israel hatte schon lange keinen König mehr. Doch Gabriel sagt der Jungfrau Maria, dein Sohn soll einen Thron besteigen. Er soll König sein, und zwar für alle Ewigkeit. König über Gottes Volk. Er wird Gottes Reich so aufrichten, dass es ein ewiges Reich sein wird. Nun, wir wissen, Reiche kommen und gehen. Aber dieses Reich wird Bestand haben. Könige kommen und gehen. Und selbst wenn Könige oder Königinnen sehr alt werden und lange regieren, wie wir das vor einiger Zeit in England erlebt haben, dann kommt doch früher oder später der Tod und damit das Ende der Regentschaft. Aber Jesus würde es anders sein. Selbst der Tod würde seiner Herrschaft kein Ende machen. Er würde leben, nachdem er gestorben ist. Am dritten Tag ist er auferstanden. Er ist der ewige König. Er ist der Regent über Gottes Reich. Und dieses Reich ist ewig. Es wird ewig Bestand haben und eines Tages wird dieses Reich für alle sichtbar aufgerichtet sein. Es besteht schon jetzt. Wir können es noch nicht sehen, aber wir können schon in ihm leben, wenn wir dem König vertrauen. Ihr Lieben, seht ihr, wie atemberaubend diese Botschaft ist, die der Maria hier angekündigt wird. Eine Jungfrau, die schwanger wird, der gesagt wird, du wirst einen Sohn haben. Dieser Sohn wird Jesus, Gott rettet sein. Ja, er wird Gottes Sohn sein und zugleich ein ewiger König. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie das für Maria gewesen sein muss, diese Botschaft zu hören. Aber im Gegensatz zu Zacharias glaubt sie der Botschaft Gabriels. Zacharias hatte ein Zeichen verlangt. Er konnte sich nicht vorstellen, was Gabriel ihm gesagt hatte. Maria offenbart eine ganz andere Herzenshaltung. Sie glaubt. Sie verlangt kein Zeichen. Alles, was sie tut, ist, sie bittet um eine Erklärung, damit sie das noch besser verstehen kann. Und diese Frage lesen wir in Vers 34. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Und dann folgt eine überraschende Erklärung. Vers 35. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im 6. Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Jetzt auf die Frage, wie Maria als Jungfrau denn ein Kind bekommen kann, da erklärt letztendlich Gabriel ihr eines. Denk nicht in den engen Grenzen deiner eigenen Logik. Denk nicht in den engen Grenzen dessen, was du nachvollziehen und verstehen kannst. Schau, wenn dein Sohn zugleich der Sohn Gottes ist, dann kann dieses Kind nicht das Ergebnis der Vereinigung von zwei Menschen sein. Dann wäre Jesus nur ein Mensch, aber nicht auch Gott. Aber Jesus ist sowohl der Sohn Gottes wie auch der Sohn der Maria. Er ist zugleich vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Wie genau das geschehen würde, das erfahren wir nicht, das wissen wir nicht. Der Heilige Geist wird über sie kommen und wir wissen, dass der Heilige Geist ein Geist ist, der Macht hat, der Dinge tun kann. Wir haben gesehen, dass Gott aus nichts alles geschaffen hat und so kann Gott auch eine Jungfrau schwanger werden lassen. Es ist ein Wunder. Und dann tut der Engel etwas, das Maria dabei helfen sollte, diesem Wunder zu glauben. Im Gegensatz zu Zacharias, der ein Zeichen gefordert hat, aber keins bekam, bekommt die Maria, die kein Zeichen fordert, ein Zeichen. Ihr wird gesagt, deine Verwandte Elisabeth, die alt und unfruchtbar ist, die ist auch schwanger. Und Maria kann das nachprüfen. Sie kann erkennen, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Gott ist nicht begrenzt auf das, was wir natürlich nachvollziehen können. Und das macht auch Sinn, oder? Ich meine, wenn Gott begrenzt wäre auf das, was wir menschlich nachvollziehen können, dann wäre Gott nicht Gott. Also in gewisser Weise müsste man sagen, wer Wunder ablehnt, der lehnt Gott ab. Für Gott ist es ein leichtes, Dinge zu tun, die uns unmöglich erscheinen. Das sehen wir in der Bibel immer und immer wieder. Für Gott war es ein leichtes, der unfruchtbaren Elisabeth ein Kind zu schenken, genauso wie es für ihn ein leichtes war, dass die Jungfrau Maria schwanger werden sollte und ein Kind zur Welt bringen sollte. Denn, erklärt Gabriel, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ihr Lieben, glauben wir das? Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Nun, als Christen glauben wir das. Uns überrascht diese Erklärung nicht. Wir sagen, ja klar, Gott ist Gott. Und natürlich, die Jungfrau war schwanger. Aber Moment. Glauben wir das auch, dass Gott kein Ding unmöglich ist, wenn es nicht um Maria und ihre jungfräuliche Schwangerschaft geht? Oder, wenn wir ganz ehrlich sind, denken wir da nicht manchmal ganz ähnlich wie die Menschen, die die Jungfraugeburt der Maria ablehnen? Weil sie eben nicht glauben können, dass Gott wirklich kein Ding unmöglich ist. Wie ist das bei dir? Ich muss zugeben, dass bei mir manchmal eine Lücke klafft zwischen dem, was ich theoretisch glaube, und dem, was ich Gott ganz praktisch zutraue. Kennst du das? Verschiedenste Situationen. Ganz konkret, wir als Gemeinde, wir merken es ganz schön voll hier, wir brauchen ein größeres Gemeindehaus. Und wenn wir dann uns Grundstücke anschauen und was man darauf bauen könnte und dann sehen, was das kosten soll, dann gibt es Momente, wo mein Glaube etwas zögerlich wird und ich merke, ich stehe in der Gefahr, kleingläubig zu sein. Na, vielleicht bewegen dich ganz andere Fragen. Vielleicht bist du in einer ganz schwierigen Ehesituation und fragst dich, kann das wieder gut werden? Und du bist eigentlich schon zynisch geworden und sagst, nein, der ändert sich nie. Die ist halt einfach so. Oder betest du noch zu dem Gott, dem kein Ding unmöglich ist? Vielleicht ist es ein ungläubiges Mitglied deiner Familie. Und du hast schon lange versucht, das Evangelium weiterzugeben und hoffst, dass dieser Mensch endlich zum Glauben findet und du hast eigentlich aufgegeben. Oder glaubst du noch, dass Gott kein Ding unmöglich ist? Ich könnte fortfahren und weitere Situationen, alltägliche Situationen nennen, wo wir herausgefordert sind, zu fragen, traue ich Gott zu, dass er das tun kann, was mir unmöglich erscheint. Ich will dabei sagen, natürlich kann es eine sehr ungesunde Art geben, mit Wundern zu rechnen. Wunder sind Wunder, weil sie eben nicht tagtäglich geschehen. Wunder sind nichts, was Gott uns gibt, wenn wir es einfach wollen. Aber wenn Gott sich etwas vornimmt, dann sind natürliche Grenzen für ihn keine unüberwindbaren Hindernisse. Und deswegen dürfen wir Gott um alles bitten und ihm alles zutrauen. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und das bringt uns schließlich zu Vers 38 und Marias überraschender Reaktion. Wir lesen hier in Vers 38, Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Also Maria stellt weder die überraschende Adventsbotschaft noch diese überraschende Erklärung in Frage. Maria glaubt der göttlichen Botschaft. Sie erkennt, dass sie von Gott ist und sagt, dein Wille geschehe. Ich bin des Herrn Magd. Wie ist das bei dir? Glaubst du der Adventsbotschaft? Glaubst du, dass die Jungfrau Maria durch den Heiligen Geist schwanger geworden ist? Weil Gott sich vorgenommen hat, durch dieses völlig unbedeutende Mädchen in dem Provinznest Nazareth zu uns Menschen zu kommen, um Sünder zu retten. Glaubst du das? Verstehst du, dass du das brauchst? Verstehst du, warum es notwendig war, dass der Höchste seinen Sohn in diese Welt senden sollte? Verstehst du, warum Gott sich in Jesus Christus so erniedrigt hat, hineingeboren wurde in schwierigste Umstände? Und warum er sich dann weiter erniedrigt hat und den Weg gegangen ist bis hin zum Kreuz, genau wie er es verkündigt hatte. Er ist gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Verstehst du, warum das nötig war? Wenn du heute hier bist und du bist noch Zweifler, du bist vielleicht noch kritisch, vielleicht noch zynisch, dann möchte ich dich ermutigen, Denk darüber nach. Kläre für dich, kannst du so, wie du bist, vor Gott bestehen? Bist du dir sicher, dass es keinen Gott gibt, der dich nicht zur Rechenschaft ziehen wird eines Tages? Lass dir sagen, es gibt diesen Gott. Und wir werden eines Tages alle vor seinem Richterstuhl erscheinen müssen. Aber Gott ist ein Gott voller Barmherzigkeit und Gnade. Und deswegen hat er seinen eingeliebten Sohn in die Welt gesandt. Deswegen ist Maria schwanger geworden. Deswegen hat sie einen Sohn geboren, der der Sohn des Höchsten ist. Der Gott, der rettet. Deswegen würde dieser Sohn ans Kreuz gehen. Und durch sein Sterben am Kreuz und durch seine Auferstehung alle Sünde auf sich nehmen und die Macht der Sünde besiegen und den Tod besiegen und den Weg weisen hin zu einem ewigen Leben. Und er ist der Auferstandene, er ist der König, der einen Anspruch darauf hat, dass du ihm dienst, dass du für ihn lebst. Also wenn du noch nicht sagen kannst, ich glaube das, dann lass dir sagen, dieses Wunder, diese Botschaft, die ist so oft bezeugt worden, dass wenngleich es nicht nachvollziehbar ist für uns, wir doch sicher sagen können, es ist wahr. Es hat genug Kritiker gegeben, die versucht haben, nachzuweisen, dass die Auferstehung Jesu Christi nicht möglich ist. Und die letztendlich kapitulieren mussten und erkennen mussten, es ist wahr. Es ist gut bezeugt. Ich möchte sagen, Jesus lädt dich ein, vertrau dich ihm an. Das meint er damit, wenn er sagt, tu Buße und glaub. Wende dich ihm zu und vertrau dich ihm an. Schenk ihm dein Vertrauen. Wähle nicht die einfache Ausrede zu sagen, das kann ich nicht glauben. Das kannst du sehr wohl glauben, vielleicht willst du es noch nicht glauben. Und wenn du es nicht glauben willst, dann hat das damit zu tun, dass du noch nicht verstanden hast, wie gut diese Nachricht ist. Du darfst es glauben. Jesus ist der Retter, den du brauchst. Er ist der gute König, der dich gut regieren wird, der für dich sorgen wird. Wenn du Fragen dazu hast, dann bitte komm nachher mit mir ins Gespräch oder mit den Freunden, die dich gebracht haben. Nur Maria glaubt dieser Botschaft. Und doch ist ihr sicherlich klar, dass diese frohe Botschaft, die Bibel nennt das Evangelion. Evangelion kommt aus dem Griechischen, bedeutet frohe Botschaft, gute Nachricht. Dass diese frohe Botschaft zugleich eine schwierige Botschaft ist. Denn wenngleich ihre Schwangerschaft in gewisser Weise sehr ähnlich ist zu der von Elisabeth, so sind die Konsequenzen für sie doch komplett andere. Elisabeth hatte gelitten unter der Schmach, kinderlos zu sein. Und das göttliche Wunder führt dazu, dass die Schmach von ihr genommen wird und sich die Menschen mit ihr freuen. Nun, Maria wird als Jungfrau schwanger und das bedeutet, dass sie nun unter der Schmach der Menschen steht. Menschen würden sich nicht mit ihr freuen, sie würden über sie lästern. Sie würden ihr aus dem Weg gehen. Nach 5. Mose 22 droht ihr sogar die Todesstrafe. Aber seht ihr, Maria hadert nicht mit ihrem Schicksal und der Schmach, die ihre voreheliche Schwangerschaft über sie bringen würde. Maria bekennt Gott als ihren Herrn. Ich bin des Herrn Magd. Sie glaubt der überraschenden Adventsbotschaft und sie war bereit, aus Gottes Hand zu nehmen, was er für sie hatte. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Was meint ihr, warum sie das so sagen konnte? Weil sie Gott vertraute. Weil Maria wusste, dass was auch immer geschehen würde, Gott für sie sorgen würde. Sie kannte offensichtlich Gottes Charakter gut genug, um zu wissen, Gott ist treu und Gott ist gut und selbst die schwierigen Dinge, die er mir ins Leben bringt, wird er letztendlich zum Besten gebrauchen. Und ja, das hat er getan. Wir werden nächste Woche über das Lied der Maria nachdenken. Nach der Adventsüberraschung kommt das Adventslied der Maria. Und wir werden hören, wie Maria erkennt, wie gut es ist, dass Gott durch sie ihren Retter in diese Welt bringt. Also weil sie Gott als ihren Herrn kennt und sich ihm ganz unterordnet, kann sie sich ganz ihm zur Verfügung stellen. Und so möchte ich dich fragen, wie ist das bei dir? Vertraust du Gott? Bist du bereit, ihn als deinen Herrn anzuerkennen und ihm zu dienen? Ich hoffe, das ist ein Ja. Schweigende Zustimmung. Ich erkenne Jesus als meinen Retter und Herrn an. Und ich bin dankbar dafür. Und doch erlebe ich immer wieder, wie ich in bestimmten Lebenssituationen nicht sofort bereit bin, mich ganz und gar dem Willen Gottes auszuliefern. Wie ist das bei dir? Was, wenn Gott dich in Lebensumstände führt, die ganz anders sind als das, was du dir erhofft hattest? Was, wenn deine Wünsche nicht erfüllt werden? Was, wenn das Leben große Herausforderungen und großes Leid für dich bereithält? Viele von uns kennen das. Und ich glaube, wir alle kennen die Versuchung, in solchen Situationen uns nicht mehr ganz in Gottes Hand zu geben, nicht mehr zu sagen, Herr, du bist der Herr und ich will dir dienen, ich will tun, was du sagst, sondern dass wir dann sagen, dann gehe ich ein bisschen meine eigenen Wege. Das, was ich unbedingt haben wollte, das muss ich irgendwie haben. Auch wenn du so sagst, dann muss ich wohl so machen. Und dann werden Notlügen eingesetzt. Dann wird vielleicht gesagt, wenn es dir vielleicht ganz anders geht als der Maria und du sagst, ich habe keinen Mann, mit dem ich verlobt bin und ich werde nicht schwanger und ich wünsche mir das aber so sehr, dann muss man halt einen Nicht-Christen nehmen. Da muss man halt andere Wege wählen, als die, die Gott vorgegeben hat, weil Gott offensichtlich meine Lebenssituation nicht im Blick hatte, als er seine Gebote gegeben hat. Dann nehmen wir uns die Dinge, die wir meinen, unbedingt zu brauchen, auch wenn wir wissen, dass Gott eigentlich gesagt hat, dass das nicht okay ist. Kennst du das? Ich glaube, wir alle kennen das. In der einen oder anderen Situation, wo wir uns nicht ganz in Gottes Hand geben. Nun, liebe Gemeinde, ich wünsche uns, dass wir immer mehr dem Vorbild der Maria folgen. Dass wir wirklich mehr und mehr lernen zu sagen, dieser Gott ist gut. Ich bin des Herrn Magd, ich bin des Herrn Knecht. Herr, dein Wille geschehe, das bete ich nicht nur beim Vater unser, das meine ich in jeder Situation meines Lebens. Aber wenn du gerade überführt bist, dass du vielleicht an der einen oder anderen Stelle versagt hast und dich dem Willen Gottes nicht so ausgeliefert hast, sondern vielleicht gegen Gottes Willen rebelliert hast, dann bitte besinn dich auf die überraschende Botschaft, auf die frohe Adventsbotschaft. Denn das Kind der Maria ist genau deshalb gekommen, damit wir auch in unserem Versagen nicht verdammt werden, sondern Rettung finden können. Seht ihr, wenn wir im Glauben zu dem Sohn der Maria, zu dem Retter und Herrn Jesus Christus kommen, dann bekommen wir nicht das, was wir verdient haben, sondern Gott sagt dann auch zu uns das, was er einst zu Maria gesagt hat. Fürchte dich nicht. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Das ist die wirklich überraschende und frohe Adventsbotschaft. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke, dass du deinen eingeliebten Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast, damit wir nicht unter dein Gericht kommen müssen, sondern ewig leben können. Danke, dass du uns in Jesus Christus zeigst, dass du ein Gott voller Barmherzigkeit und Gnade und Liebe bist. Hilf uns, dir mehr zu vertrauen. Hilf uns, dir so sehr zu vertrauen, dass wir in allen Dingen uns ganz in deine Hand geben. Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden, so auch in unserem Leben. Amen.